shot here.
Final seconds. Bryant for the win.
Hallo und herzlich willkommen zum The Vibes Magazine NBA Podcast. Mein Name ist Jonas und wir haben heute wieder den Sepp zu Gast. Moin Sepp, hi.
Hi Jonas, was geht ab?
Ja, einiges. Marius natürlich auch wieder am Start aus Köln. Moin Marius.
Grüß euch, hi.
Hi Marius.
Sepp, sag doch mal, bist du wieder aus Wuppertal zugeschaltet oder wo treibst du dich gerade rum?
Klar, die schönste Stadt des Bergischen Lands, die lässt mich nicht los. Ne? Ich habe gerade meinen Umzug mittendrin eigentlich, aber natürlich nur von Wuppertal nach Wuppertal. Meine Freundin ist ja von München auf dem Weg hier hoch jetzt, die bewirbt sich gerade in alle möglichen Richtungen. Und von daher ist auch um das Thema NBA drum bei mir im Leben gerade einiges los.
Ja, klar.
München nach Wuppertal ist auch eine ganz schöne Veränderung,
ja.
Ne?
Ja, das stimmt. Ja, da habe ich das ein oder andere überzeugende Argument spielen lassen. Aber ja, wenn man vergleicht, München-Wuppertal, einfach eine einfache Entscheidung. Ja. W Upper Valley.
Klarer Schritt.
Ja, klar, Lebensqualität passt definitiv. Ja gut, dann lasst uns doch mal ein bisschen in die NBA reinstarten. War ja wieder einiges los, unter anderem gestern Nacht, beziehungsweise wenn ihr das hört, die Nacht davor, war das Topspiel in der Western Conference, beziehungsweise eigentlich in der gesamten NBA, weil es, glaube ich, die zwei Teams sind mit dem besten Rekord generell. Und zwar haben die Utah Jazz gegen die Phoenix Suns gespielt, also die erstplatzierten Jazz gegen die zweitplatzierten Phoenix Suns. Und war auch ein richtig gutes Spiel, also falls das wieder erwarten von vielen Experten die Finals-Paarung im Westen sein sollte, kann man sich auf jeden Fall freuen. Es war ein geiles Spiel gegen die Overtime. Am Ende haben die Suns mit 117 zu 113 gewonnen. Ja, und was meinst du, Marius, was kann man da für Implikationen rausziehen für den restlichen Saisonverlauf oder vielleicht sogar im Titelrennen im Westen?
Ja, war auf jeden Fall eine sehr geile, enge Partie bis zum Schluss, ging dann in die Overtime. Donovan Mitchell hat da den Dreier in der regulären Spielzeit noch getroffen, damit es in die Verlängerung ging. Die beiden Mannschaften matchen halt ganz gut gegeneinander ab, ne? Also du hast Booker auf der einen Seite, dann Mitchell dagegen. Du hast einen starken Center, sicherlich bei Utah nochmal ein Stück weit stärker mit Gobert gegen Ayton bei den Suns. Du hast dann noch starke, routinierte Point Guards mit Chris Paul und Mike Conley und drumherum sehr, sehr starke Rollenspieler, die alle genau wissen, was ihr Job ist und was sie zu tun haben. Und genau so sah das Spiel dann auch aus. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das anzuschauen und wäre sicherlich nicht die schlechteste Paarung in den Playoffs.
Ja, definitiv. Also starkes Spiel auch von Donovan Mitchell, 41 Punkte, hat mal wieder so ein bisschen an seine Bubble-Form angeschlossen. Wie fandst du das Spiel, Sepp? Hast gesehen?
Ganz ehrlich zu sein, nicht. Ich habe natürlich euren, beziehungsweise den The Vibes Daily Dose mir reingezogen und bin durch die Highlights gut versorgt. Ja, ich gucke gerade so ein bisschen in den Boxscore, ne? Also alleine das sagt ja schon, was für eine enge Partie gewesen ist und auch was für eine Bedeutung beide Mannschaften der Partie zugemessen haben. Für mich ein Indikator, 24 Field Goal Attempts von Chris Paul, sieht man nicht oft. Er hält sich oft zurück, macht seine Mannschaft besser, ähnlich wie LeBron im ersten Viertel, oftmals ohne viele Abschlüsse. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal von Chris Paul 24 Field Goal Attempts in einem Boxscore gelesen habe. Man sieht auch die, sag ich mal, High Gunner, das Matchup hast du gerade angesprochen, schon Marius, mit Booker und Mitchell, beide über 30 Field Goal Attempts, heißt auch, was man in der NBA eigentlich oft sieht, wenn es darum geht, nehmen die Stars die Würfe, ne? Und nicht nur zum Ende, sondern auch in solchen Partien hochfrequentiert. Ja, also ich glaube, für einen NBA-Spiel, für einen NBA-Fan bleibt bei dem Score wenig an Wünschen offen. Beide Teams über 110 Punkte. Und von daher die Prognose, ob wir sie im Conference Final wiedersehen, da wird man, denke ich mal, auch noch darüber diskutieren können. Ich glaube, dass weder noch im Finale stehen wird, weder die Suns noch die Jazz. Aber geiles Spiel war es auf jeden Fall.
Ja, was man extrem gemerkt hat, das hast du ja auch gerade schon angesprochen, dass die Stars hinten raus dann performen. Bei den Suns war es ganz krass, dass Chris Paul im vierten Viertel sehr viel übernommen hat, weil die Jazz ihre Defense auch sehr stark auf Devin Booker ausgerichtet hatten. Man hat immer gesehen, okay, da shiften irgendwie direkt zwei oder drei Spieler so in seine Richtung. Er hat dann immer den schönen Pass gespielt und Paul hat ein paar offene Würfe bekommen, offene Dreier dann auch reingeknallt und hinten raus so richtig den Killer gespielt für die Phoenix Suns. Das war sehr cool zu sehen. Jonas hat's ja auch in der Daily Dose, die du eben schon angesprochen hast, dann noch gezeigt. Er hat seinen Secret Stuff ausgepackt, ja. Die kleine Flasche, beschrieben wie Michael Jordan damals in Space Jam, nur diesmal eben Chris Secret Stuff, hat auf jeden Fall geholfen. War geil anzuschauen. Was ich darüber hinaus noch extrem interessant fand, was man jetzt vielleicht aus dem Boxscore nicht direkt entnehmen kann, war so ein bisschen die Rolle von Rudy Gobert, weil man gerade im vierten Viertel extrem gemerkt hat, dass die Suns ihn immer wieder attackiert haben. Also es gab immer wieder ein extrem hohes Pick-and-Roll zwischen Chris Paul und DeAndre Ayton, um halt Gobert da so ein bisschen aus der Zone rauszulocken. Und man hat echt gemerkt, was er da für Schwierigkeiten hat. Also das war schon sehr, sehr auffällig, dass er sich da nicht so richtig glücklich angestellt hat, auch nicht so richtig wohlgefühlt hat in seiner Rolle. Was ich verrückt finde, weil er ja nach wie vor beim Defensive Player of the Year Voting immer noch so ein Stück weit der Frontrunner ist und für viele da der Spitzenkandidaten. Wenn man dann sieht, in einem wirklich engen Spiel, das schon fast Playoff-Atmosphäre hatte, wird dieser Spieler gezielt attackiert. Das ist irgendwie so ein Stück weit ein Widerspruch in sich, finde ich.
Ja, klar. Ja, und Da hast du halt mit Chris Paul wahrscheinlich auch den prädestinierten Point Guard, der das natürlich direkt sieht, der das dann auch direkt attackiert. Aber ja. Also, stimmt schon, was du sagst. Also ich find's vor allem krass, weil Gobert sich ja eigentlich in dem Bereich sogar ein bisschen verbessert hat. Das sagen ja im Endeffekt auch viele und man sieht's auch immer mal wieder. Also ist jetzt nicht so, dass er da absolut verloren ist, wie es vielleicht vor ein, zwei Saisons noch der Fall war. Aber es ist immer noch so, also er sieht wirklich, sobald er am Perimeter irgendwie verteidigen muss, kleinere Point Guards, wenn da geswitcht wird, da ist er schon oftmals ziemlich lost. Und das ist definitiv ein Punkt, wo sich Utah bis zu den Playoffs vermutlich auch noch was überlegen muss, weil ja, gibt einige Guards im Westen, die den Jazz da wahrscheinlich Probleme bereiten können, wenn sie das dann gezielt in einem Playoff-Spiel, in der Playoff-Serie wirklich so attackieren und dann versuchen auszunutzen. Oder wie siehst du, Seb?
Ja, also es war ja mein Pick für Defensive Player of the Year. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es geschrieben hatte oder auch gelesen hatte, wie er sich in den Statistiken auch gegen Isolations, Top of the Key, also hinter der Dreierlinie verbessert hat über die letzten Jahre. Du hast es kurz angesprochen.
Ja.
Utah muss natürlich auch versuchen, ihn aus solchen Situationen rauszuhelfen. Ne? Also wenn du alles switch und immer im 1 gegen 1 dann stehst gegen den kleinen Mann draußen, dann wirst du mit Gobert in den Playoffs öfter mal alt aussehen. Wenn das im Verhältnis steht zu Situationen, wo er das Spiel defensiv dann auch wieder positiv beeinflussen kann, in einem guten Verhältnis, dann ist er weiter in meinen Augen der beste Verteidiger der Liga, weil er macht einfach so viel gut, dass diese paar Isolations in meinen Augen nicht so schwer reinfallen. Ist das aber so jetzt wie in dem Spiel ja anscheinend so gewesen, dass eine Mannschaft das hinkriegt, ihn immer wieder in diese Situation zu bringen, dann ist er ein Störfaktor. Ne? Und wir haben das in den letzten Playoffs auch gesehen gegen Denver.
Murray.
Murray hat ihn immer wieder gezielt attackiert und selbst Jamal Murray, der jetzt nicht die Schnelligkeit beispielsweise eines Dennis Schröders besitzt, ist öfter an ihm vorbeigekommen. Ja, es gibt, ich glaube, es war auch gegen Chris Paul, oder? Das Meme, wo Gobert so einmal rumgedreht wird, oder war das Steph Curry?
Curry.
Ja, das war Curry, ne? Wo er einmal im Kreis tanzt. Also das ist schon eine Schwäche. Und ich verstehe den Punkt. Ich glaube aber, jetzt man sieht auch wieder 18 Rebounds, 7 von 7 aus dem Feld. Es ist schon so, dass Rudy Gobert dieses Jahr nochmal auf einem anderen Level spielt und den nächsten Schritt genommen hat in seiner Entwicklung.
Ja, also was ich darüber hinaus noch ganz interessant fand, ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn man das jetzt so sagt, nachdem die Jazz dieses Spiel verloren haben, aber man muss ja auch sagen, also sie haben erstaunlich gut dagegen gehalten. Klar, sie sind der Number One Seed im Westen und spielen eine überragende Saison. Aber trotzdem sagen ja viele Kritiker, dass es dann, wenn es zum ganz großen Schlagabtausch kommt und in wichtigen Momenten, dass sie es dann irgendwie nicht hinbekommen. jetzt kann man natürlich auf der einen Seite sagen, ja, sie haben es ja auch nicht hinbekommen, weil sie haben verloren. Auf der anderen Seite war es natürlich extrem knapp. Also wenn da ein, zwei Possessions anders laufen, gehen die Jazz als Sieger vom Platz. Deshalb würde ich das ganze Spiel ehrlicherweise gar nicht so als, ja, so wahnsinnig negativ aus Jazz-Seite sehen. Ich meine, klar, die Phoenix Suns haben auf der anderen Seite gezeigt, dass sie wichtige Spiele gegen starke Gegner gewinnen können. Und ich finde eher, es ist so ein bisschen Indikator für beide Teams, denen ja vielleicht beiden so ein bisschen wo es ein bisschen Vorurteile gibt, dass sie vielleicht in den großen Momenten dann nicht unbedingt abliefern können. Von dem her fand ich es eigentlich ein ganz, ganz interessantes Spiel, auch in dem Hinblick.
Absolut, war ein spannendes Matchup, wäre eine geile Serie, allein deshalb, weil man die Coaches auch voll in der Lage sieht, da halt wie immer wieder drauf zu reagieren. Ne? Wenn das jetzt das erste Spiel der Serie gewesen wäre, wäre ich jetzt sehr interessiert daran, wie Quinn Snyder dann die ganze Geschichte im zweiten Spiel angeht. Dann wird sich Monty Williams bei den Suns wieder was überlegen und das wäre so ein richtig schönes Hin und Her, wie man sich das halt für eine Playoff-Serie wünscht. Von daher, vielleicht haben wir ja das Glück und sehen das dieses Jahr.
In den Finals dann vermutlich. Ich glaube, vorher wird es vermutlich nichts mehr. Ist auch ganz cool, die Suns auf jeden Fall endlich mal, ich glaube seit 8 Jahren wieder in den Playoffs, seit 8 Jahren auf jeden Fall mal wieder über 500 mit dem Sieg gestern. Von dem her, das auf jeden Fall interessant. Aber dann lasst uns doch mal, wir haben schon zwei Spieler gesehen mit Devin Booker und Donovan Mitchell, die auch auf einer Liste von ESPN wieder zu finden sind, die letzte Woche veröffentlicht wurde, und zwar die 25 besten Spieler unter 25. Diese Liste hat ESPN rausgebracht. Und ja, da gibt es die ein oder andere Überraschung. Wir werden jetzt nicht die ganze Liste durchgehen. Aber vielleicht mal, ja, schauen wir uns vielleicht erstmal die ersten 5 an. Da ist sicherlich ein Name dabei, den nicht nur ich komisch finde, sondern ihr vermutlich genauso. Und zwar auf Platz 1 erstmal, ja, Luka Doncic. Relativ eindeutig, glaube ich. Ich glaube, da muss man nicht lange drum rumreden. Ist auch nach Davis, Antetokounmpo und Kevin Durant der erste Spieler, der das Back-to-Back in 2 Jahren nacheinander auf den ersten Platz geschafft hat auf dieser Liste. Auf Platz 2 kommt bei ESPN dann Zion Williamson, vermutlich auch durchaus vertretbar. Und dann kommt auf Platz 3 LaMelo Ball. Und das ja ist schon relativ überraschend. Sepp, was meinst du? Gerechtfertigt oder versucht ESPN da ein bisschen Clickbaiting zu betreiben und ein bisschen den Hype am Leben zu halten, damit sie was zu schreiben haben?
Ja, safe. Du hast den Punkt schon vorweggenommen. ESPN weiß, wie man Klicks generiert und die Boards sind einfach ein riesiges Medienphänomen und darum ist er auf Platz 3 in dieser Statistik, ne? Also oder in dieser Liste ungefragt. Er ist bis zu seiner Verletzung klar im Rennen gewesen um Rookie of the Year. Spielt eine Saison, die, glaube ich, auch vor der Saison keiner so erwartet hätte, wenn man sich den Karriereweg von seinen älteren Brüdern ansieht, wobei man da ja auch nochmal stark unterscheiden muss. Aber ich glaube, dass er in den Top 10 überhaupt nichts zu suchen hat. Großer Punkt, der mir noch aufgefallen ist, ist auch Bam Adebayo auf Platz 9, finde ich ein bisschen zu gering, weil das ist der einzige Dude unter den ersten, ich bin jetzt bei 15, der schon mal in den Finals gestanden hat. Ne? Und da sieht man wieder, wie in der medialen Betrachtung die Defense auch oft nicht gut genug wegkommt. Sehr versatiler Spieler, der eigentlich jegliche Boxscore-Kategorie abdeckt. Und der hat dieses Jahr auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, hat gerade im Midrange-Game, den finde ich jetzt ein bisschen zu niedrig eingeordnet. Ja, LaMelo Ball müssen wir, glaube ich, nicht lange drüber diskutieren. Der Trae Young steht auf Platz 16. Das finde ich im Vergleich mit einem Luka Doncic auch ziemlich niedrig. Aber ja, das sind nur meine 2 Cents, wie die Kollegen von ESPN sagen würden.
Okay, wie siehst du es, Marius? Also klar, LaMelo wirst du wahrscheinlich ähnlich sehen. Wenn du dann die Liste ein bisschen weiter runter gehst, Donovan Mitchell auf 4, Tatum auf 5, De'Aaron Fox auf 6, Simmons auf 7, Booker auf 8, Bam Adebayo auf 9. Findest du passt oder würdest du Bam auch höher einstufen?
Ja, teilweise kann man Adebayo sicher ein paar Plätze nach oben schieben. Ich finde zum Beispiel, die Aaron Fox ist mit einem sechsten Platz auch ziemlich weit nach oben gerutscht, wenn man dann Ben Simmons, Devin Booker und eben Adebayo hinter ihm sieht. Was es vielleicht noch zu erwähnen gilt, ist, dass die Liste nach Future Potential gerankt ist. Das heißt, es geht schon sehr stark darum, was kann aus diesen Spielern mal werden. Trotzdem ist LaMelo auf Platz 3 zu hoch. Der hat jetzt gerade mal was 30, 40 Spiele oder so, wenn es hochkommt, gemacht. Da lässt sich noch nicht viel drüber sagen, wo er am Ende tatsächlich landen wird. Sind gestandene All-Stars in dieser Liste, die deutlich hinter ihm landen. Brandon Ingram kommt, glaube ich, sogar irgendwo außerhalb der Top 10. Genau hier ist er auf Platz 11. Der ist sicher auch über LaMelo einzuranken, auch wenn es um Future Potential geht, weil er halt schon gezeigt hat, welches Potenzial er denn hat. Also sein Floor, wie die Amis sagen, ist ja jetzt schon viel höher als der von LaMelo, und dass der vielleicht dann irgendwann ein höheres Ceiling hat, okay, geschenkt. Ich finde auch die Diskussion spannend, die wir gerade hatten wegen Suns und Jazz. Ich würde Devin Booker mit Donovan Mitchell tauschen. Ich sehe Booker in der Liste da eher auf Platz 4 als Mitchell. Den dritten Platz würde ich vermutlich Jason Tatum geben, bei dem ja auch immer noch zu bedenken ist, dass der immer noch erst 23 Jahre ist. Also der hat schon ein paar Jahre gemacht, ist trotzdem noch auch die nächsten zwei Saisons auf der Liste zu finden. Bei Mitchell und Booker sieht das ja anders aus. Die sind jetzt 24, werden bald 25 und rutschen da dann raus. Trotzdem vielleicht die konkrete Frage, Sepp, Jonas, wie seht ihr das? Booker oder Mitchell? Ich gehe mit D-Book.
Ja, der Jazz-Hate ist auf jeden Fall weiter im Real hier in diesem Podcast.
Ja klar, dafür sind wir ja hier.
Ja, ich bin insgesamt auch bei dir. Booker ist für mich kompletter, ist größer, kann in der Offense sich eine größere Varianz von Abschlüssen erspielen, ist defensiv nicht so anfällig und hat dieses Jahr zum ersten Mal mit einem vernünftigen Supporting Cast gezeigt, dass er ein Team auch in die Sphären der ersten Platzierung der Western Conference tragen kann. Es hat, klar, man kann sagen, Spider-Mitch hat schon die eine oder andere Playoff-Schlacht geschlagen und da auch schon richtig performt. Aber ja, Devin Booker hat natürlich auch in Sachen von Volume-Shooting, glaube ich, eine andere Effizienz an den Tag gelegt als Donovan Mitchell, ne?
Ja, definitiv. Also das mit Sicherheit. Was ich bei den beiden noch so ein bisschen schwierig finde auf der Liste, weil du gerade gesagt hast, dass nach Future Potential auch gerankt wird. Die beiden sind halt schon relativ fertig. Also man weiß bei beiden eigentlich, was man bekommt. Donovan Mitchell wird sich wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig groß entwickeln. Bei Booker bekommst du halt einen hauptsächlich einen Scorer. Und wenn man das dann beispielsweise mit Tatum vergleicht, der ist, glaube ich, definitiv noch nicht fertig in seiner Entwicklung. Williamson vermutlich auch nicht, Doncic auch nicht. Und das finde ich dann ein bisschen, ja, einerseits ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Spieler danach anguckt, muss man auch sagen, ist jetzt keiner da dabei, der von der Qualität oder vom Potenzial höher gerankt werden sollte. Aber man muss sich schon bewusst sein, also ich glaube, ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass die beiden noch eine riesen Entwicklung machen werden. Oder wie siehst du es, Marius, bei beiden jetzt, Booker und Mitchell?
Ja, auf jeden Fall ähnlich. Das war so ein bisschen der Punkt, worauf ich hinaus wollte, als ich LaMelo vorhin erwähnt hatte. Man weiß bei den beiden so ein bisschen, was man hat. Und das ist halt sehr, sehr gut, ne? Also es sind All-Stars, die werden sicher noch den ein oder anderen Auftritt im All-Star-Game haben in Zukunft. Bei LaMelo ist das halt wahrscheinlich, dass das so kommen wird. Aber man weiß es nicht sicher, ne? Der ist, wie gesagt, in seinem allerersten Jahr. Der wird auch seine Downphasen wieder haben und dann ist es halt ein bisschen schwierig, immer so diesen Recency-Bias da so krass mit reinspielen zu lassen und zu gucken, wer jetzt gerade performt hat und die dann höher zu ranken. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Was ich sonst vielleicht noch interessant finde, vielleicht da noch eine kleine Einschätzung von euch. Wenn man so ein bisschen auf die Teams schaut, dann ist schon zu erkennen, dass es in der NBA die ein oder andere Mannschaft gibt, die jetzt insgesamt extrem auf Jugend irgendwie setzt und auf so einen jungen Kern hinaus will. Wir haben in der Liste die Pelicans dabei, die dreimal vertreten sind mit Zion, Ingram und Lonzo Ball. Wir haben die Suns mit drei Spielern und immerhin auf Platz 2 aktuell im Westen, also mit Booker, Bridges und Ayton. Und dann haben wir noch ein paar Teams, die auch jeweils zwei Spieler dabei haben, wie die Celtics, die Suns, die Kings. Die Suns waren mit drei, sorry, mein Fehler. Die Nuggets und die Hawks. Was ist für euch so das stärkste junge Team mit dem größten Upside vielleicht? Wer wird sich da in den kommenden Jahren womöglich sogar zu einem Contender entwickeln? Die einfache Antwort ist vermutlich die Boston Celtics, oder? Mit Brown und Tatum.
Ja, das war aber auch schon vor 2 Jahren die einfache Antwort und die Celtics haben eher einen Schritt zurück gemacht, ne? Jetzt wirft das natürlich die Frage wieder auf, sind die beiden Spielertypen zu ähnlich, um darum einen Contender aufzubauen, ohne funktionierenden Supporting Cast? Ne? Also man sieht jetzt schon, Kemba Walker hat einen großen Schritt zurück gemacht. Der baut ab, seine Knie funktionieren nicht mehr so. Auf der anderen Seite natürlich, wen interessiert die Regular Season, wenn Boston irgendwie in die Playoffs kommt und so einen Run wie Miami beispielsweise hinlegt? Ne, also ich glaube, dass die beiden Spieler an sich schon ein großes Potenzial haben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass einer von beiden irgendwann getradet wird, weil sie sich doch sehr, sehr ähneln in ihrem Offensivarsenal.
Ja, wundert mich ein bisschen, dass du sagst, die einfache Antwort bei der Frage wären die Celtics gewesen. Ich finde, die einfache Antwort sind eigentlich eher die Pelicans. Also wenn man sich Zion anguckt, der ziemlich unstoppable war jetzt über die letzten Wochen, mit 25 Spielen irgendwie über 20 Punkte, mehr als 50% Field Goals, glaube ich, seit Shaquille O'Neal kein Spieler mehr geschafft. Dazu mit Brandon Ingram einen Co-Star an der Seite, der auch ordentlich ist. Und dann noch ein Lonzo Ball, klar, der immer in Trade-Gerüchten mit dabei ist, aber vielleicht auch ich glaube, der Cousin ist es von Shai Gilgeous-Alexander, hier Nikhil Alexander Walker, als potenzieller dritter Star bei den Pelicans, der als Starter jetzt vor allem auch gezeigt hat, dass er wirklich abliefern kann, finde ich eigentlich von den Mannschaften, die jetzt da auf der Liste sind, und ja, glaube ich, dass die Pelicans da in Zukunft für mich das höchste Ceiling haben tatsächlich. Also da, das ist schon relativ rund, weil sie die einige Bausteine schon zusammen haben und das Ceiling eben auch extrem hoch ist.
Ich muss, wenn ich da mal kurz einhaken darf, ich hatte auch an die Pelicans gesagt, aber dann kommt bei mir immer direkt dieser Small-Market-Gedanke. Lonzo Ball wird wahrscheinlich nächste Saison nicht mehr bei den Pelicans spielen. Ob Zion Williamson lange für die Pelicans spielen wird, ist auch so eine Frage, ne? Also meistens signen ja auch die Rookies oder die Rising Stars, sag ich mal, ihren erste Contract Extension schon noch im selben Markt. Aber ob die Pelicans das langfristig hinkriegen, selbst Oklahoma hat es mit Harden, Durant und Westbrook nicht geschafft. Ja, und vom Potenzial bin ich auf jeden Fall bei dir. Die haben auch mit Jackson Hayes ja auch noch einen spannenden Fünfer am Start. Und von daher sportlich auf jeden Fall, wirtschaftlich bin ich mal gespannt, was da die Zukunft bringt.
Guter Punkt. Also ich glaube, der wird wahrscheinlich sehr darauf ankommen, ob der sportliche Erfolg relativ zeitnah da ist. Wenn der dann da ist, dann werden sie das Team zumindest mal für ein, zwei Championships-Runs zusammenhalten können. Ansonsten finde ich bei den Teams, die gerade noch genannt wurden, auch die Cavaliers spannend. Einfach weil die einen ganz guten jungen Kern zusammen haben. Da glaube ich nicht so das Problem, wie beispielsweise bei den Hawks oder anderen Teams da ist, dass die gefühlt schon zu gut sind und teilweise so ein bisschen im Win-Now-Modus mit noch zu jungen Spielern. Das finde ich bei den Hawks ein bisschen problematisch. Und bei den Cavs, die können sich halt ein bisschen Zeit lassen. Da erwartet keiner wirklich, dass sie jetzt erfolgreich sind. Da ist der Druck ein ganz anderer. Und von dem her finde ich die Cavs in der Zukunft auch noch definitiv spannend. Aber jetzt, wie siehst du es, Marius? Wen hast du da vorne?
Also ich glaube, bei den Cavs fehlt mir der Superstar. Bei den Pelicans würde ich die Frage nach dem Fit fast noch stärker sehen als bei den Celtics, weil ich nicht weiß, ob das mit Ingram und Zion langfristig gut gehen wird. Man sieht es jetzt schon immer wieder, Ingram nimmt am Ende die Würfe. Ja, das hat sich jetzt ein bisschen verändert, Zion darf mehr machen, Ingram ist jetzt gerade auch verletzt. Aber er zeigt doch so ein bisschen, dass er nicht wirklich Interesse daran hat, ein erstklassiger Verteidiger zu werden, was man dann vielleicht noch neben Zion ein bisschen eher bräuchte, damit Zion offensiv der klare Star ist. Von daher glaube ich, dass die langfristig nicht zusammenspielen werden. Ich würde fast einen noch einfacheren Pick nehmen. Die Suns stehen aktuell auf Platz 2, sind das zweitbeste Team der NBA und haben 3 Leute da auf der Liste, die alle noch unter 25 sind. Die werden für die kommenden Jahre dann irgendwann Chris Paul austauschen müssen, vielleicht in den nächsten 2, 3. Vielleicht etabliert sich da dann ein junger, aufstrebender Point Guard, der da noch mit reinkommt. Und dann ist ein Team um Devin Booker als Superstar mit einem besser werdenden Ayton auf Center und einem Bridges auf dem Flügel ein ziemlich geiles Team, das, glaube ich, Spaß machen wird in den kommenden Saisons.
Ja, ich habe Ayton tatsächlich gerade ein bisschen übersehen und die ganze Zeit überflogen. Klar, auch wirklich valider Pick. Also ich meine, Ayton, so langsam, aber sicher sieht es nicht mehr ganz so bescheuert aus, dass man vielleicht nicht Luka Doncic auf Platz 1 gepickt hat für die Suns. Ich meine, es ist immer noch blöd, aber
gegen Luka sieht man immer doof aus.
Etwas besser. Okay, dann lasst uns doch mal zu einem anderen Thema kommen. Und zwar zu den Denver Nuggets. Und die Nuggets haben jetzt konnten sich bei der Trade Deadline ja einen sehr interessanten Spieler und einen sehr umworbenen Spieler sichern, und zwar Aaron Gordon. Viele sagen, es ist das fehlende Puzzlestück in Denver, um da aus der Mannschaft der Mile High City da wirklich einen Contender zu basteln. Und man muss auch sagen, aktuell sieht es ganz gut aus. Sie haben seit der Verpflichtung von Gordon nicht verloren, 6 von 6 Spielen gewonnen. Gordon, ja, legt im Schnitt 12,5 Punkte, 4,2 Rebounds, 2,6 Assists, ja, und 2 kombiniert Stocks, Blocks und Steals auf. Wie siehst du es, Sepp? Also Aaron Gordon bei Denver, würdest du da zustimmen, dass er das fehlende Puzzleteil ist? Und würdest du die Denver Nuggets jetzt mit in den, ja, in den richtigen Contender-Kreis im Westen um die Lakers, wenn sie fit sind, und die Clippers, wenn alle fit sind, und die beiden Top-Teams gerade im Westen mit reinnehmen?
Nein. Clippers und Lakers sind für mich ganz klar Contender Nummer 1 und 2, wenn alle fit sind. Alleine basierend auf Star Power und Championship-Erfahrung. Aaron Gordon ist für mich ein sehr guter Ersatz für Jeremy Grant, der eine ähnliche Rolle auch belegen kann, der aber nicht so gut wirft. Er macht das Team sicherlich besser, und Denver hat auch nicht viel abgeben müssen mit Gary Harris. RJ Hampton tut natürlich vielleicht schon ein bisschen mehr weh, weil der hat mit einem sehr kleinen Vertrag relativ gut schon geliefert und natürlich auch in einer sehr kleinen Rolle. Gary Harris hat irgendwie das Selbstbewusstsein in seinen Wurf verloren vor 2 Jahren, war ja mal ein sehr guter Dreierschütze. Aber für mich ist Denver weiter kein Contender. Denver ist für mich bisher eine gute Regular-Season-Mannschaft. Und Aaron Gordon kann ein Vorteil sein, wenn er seine Rolle akzeptiert. Ne? Also Aaron Gordon hat die 50 jetzt sich auf den Rücken genommen, weil er anscheinend auch der Meinung ist, Marketingpotenzial zu haben. Er hat den Dunk-Contest 2-mal knapp verpasst. 2-mal übrigens gestohlen. Also er hätte beide Male gewinnen sollen. Einer der kreativsten Dunker, den wir in der Liga haben. Aber in Orlando eigentlich nie den Durchbruch geschafft, als Franchise Player abgestempelt worden, aber diesen Stempel hatte er eigentlich am Anfang, und das hat er, wie er das nicht kann. Vielleicht ist das jetzt eine optimale Rolle für ihn, ne? Als Nummer 4. Für mich ist Michael Porter Nummer 3 bei den Nuggets. Es hat die Nuggets sicherlich besser gemacht, aber ich bleib dabei, an die Top 2 im Westen kommen sie nicht ran.
Wie siehst du es,
Marius? Würde ich mich anschließen. Ich habe gerade noch mal den Schedule aufgemacht, um zu sehen, gegen wen sie da gewonnen haben. Seit der Trading Deadline, das waren die Pelicans. Okay, die sind sowieso immer so auf und ab. Gegen die Hawks, ja, das sollte man vielleicht auch gewinnen. Gegen die Sixers, damals noch ohne Embiid. Dann gegen die Clippers, ja, guter Win. Und dann kommen die Magic, die Pistons und die Spurs, die sie alle schlagen sollten, ob sie jetzt Gordon haben oder nicht. Von daher, das war eine sehr gute Verpflichtung. Wir haben es ja in unserem Podcast nach der Trading Deadline auch als klaren Gewinner ausgemacht. Da würde ich auch weiterhin zustehen. Ist ein Spieler, den sie noch gebraucht haben. Aber ja, die Nuggets müssen einfach in der Postseason jetzt noch mal einen Schritt weitermachen als letztes Jahr. bevor sie da jetzt nicht mal dann in den mindestens den Conference Finals, eher in den Finals stehen, kann man sie weiterhin nicht so richtig ernst nehmen, weil es halt defensiv schon noch echt anfällig ist. Das bist du mit einem Jokic immer, aber auch Murray. Jetzt haben sie Harris abgegeben für die Guard-Verteidigung. Das ist, da gibt's schon noch viele, viele Löcher. Allerdings auch, weil wir eben über Potenzial und starke zukünftige Teams gesprochen haben. Die Nuggets mit Murray und Porter hatten da jetzt auch zwei auf der Liste, die wir eben diskutiert haben. Porter Jr. hat sicherlich noch riesiges Potenzial, noch ganz, ganz viele weitere Schritte nach vorne zu gehen. Wenn sie die beiden Spieler weiterentwickeln können, dann sind die Nuggets sicher auf die nächsten 5 Jahre oder so immer im erweiterten Contender-Kreis. Und das ist ja schon eine ganze Menge für diese Franchise.
Okay, krass. Ich find's ehrlicherweise ein bisschen überraschend, wie eindeutig ihr das seht. Also bei den Lakers, wenn die fit sind, würde ich noch sagen, okay, klar, kann man vielleicht mitgehen, oder kann man auf jeden Fall mitgehen mit LeBron und AD als die beiden Superstars. Bei den Clippers sieht's allerdings, finde ich, schon ein bisschen anders aus. Ich meine, die haben letztes Jahr nicht wirklich performt. Die Nuggets waren in den Conference Finals ohne die Verpflichtung von Aaron Gordon, der meiner Meinung nach schon hilft, vor allem auch in der Defense. Und die haben noch junge Spieler, also Jokic hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, hat letztes Jahr schon auf extrem hohem Level abgeliefert, spielt dieses Jahr eine MVP-würdige Saison, je nachdem, wer sich jetzt alles von den restlichen MVP-Kandidaten noch verletzt und weiter ausfällt, so wie Harden gerade, wird er vielleicht sogar der MVP. Dazu ein Jamal Murray, der langsam im Tritt kommt, der auch noch jung ist, ein Michael Porter Jr., der irgendwie noch einen Schritt nach vorne gemacht hat. Also ich sehe Denver da schon zumindest mal in Reichweite der Clippers. Also ich wollte an Clippers Stelle nicht unbedingt gegen Denver spielen. Die sind zwar auch besser geworden, speziell mit der Verpflichtung von Ibaka und Batum, aber also ich bin da ein bisschen bullischer als ihr, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich glaube, dass der Fit von Gordon und Jokic auch extrem gut passt. Also speziell in der Offense, wenn man da sieht, Jokic am High Post, Gordon rollt dann irgendwie zum Korb ab, Jokic findet ihn und Gordon hat selber gesagt, er hat noch nie so einfache Buckets bekommen wie jetzt im Zusammenspiel mit Jokic.
Hat er auch nur mit Schrott vorher zusammengespielt. Aber ja, es ist ein valider Punkt, die passen ganz gut zusammen. Wie siehst du es im direkten Duell Clippers gegen Nuggets? Von wem willst du den letzten Wurf genommen haben aus den beiden Mannschaften? Vermutlich immer Kawhi, oder? Also schon nochmal einen Schritt oben drüber. Und dann selbst auf Platz 2 ist Jokic der am Ende von einem Spiel dann die entscheidenden Buckets holt? Oder absolut. Vielleicht dann doch absolut?
Absolut, hundertprozentig. Okay. Also ich würde sogar mittlerweile fast so weit gehen und sagen, ich würde Jokic lieber den Ball geben als Kawhi. Also wenn man sieht, das ist meine Meinung. Also Jokic absolut hands down. Das ist krass. Also ich finde wirklich, das hat er jetzt echt des Öfteren bewiesen. Der trifft das ganze Spiel über keinen Dreier. Am Schluss ist irgendwie Overtime, entscheidender Wurf. Jokic nimmt den Dreier mit der Hand im Gesicht. Der macht das Ding halt. Es war in der Bubble so, es war in den Bubble Playoffs so. Das ist aktuell in dieser Saison wieder so. Also Jokic, letzte Possession. Gibt wenig Spieler, wo ich, den ich da lieber den Ball geben würde als Nikola Jokic.
Finde ich spannend, gerade weil du ja auch immer so ein bisschen für Kawhi da plädiert hast und wie eiskalt er am Ende ist. Ich glaube, in der Serie zum Beispiel gegen die Lakers, verteidigt von AD, da würde ich lieber wollen, dass Kawhi ihn angreift, als dass Jokic das übernehmen muss. Aber ist vielleicht auch so ein bisschen Geschmackssache, sind natürlich komplett unterschiedliche Spielertypen, deswegen auch schwierig zu vergleichen. Wir werden es ja erleben. Vielleicht sehen wir sogar schon Lakers Nuggets in der ersten Runde. Beim aktuellen Stand im Westen wäre das Nummer 4 gegen Nummer 5. Und wenn dann die Nuggets halt in der ersten Runde direkt ausscheiden, ne, dann ist auch die ganze schöne, tolle MVP-Saison von Jokic direkt wieder richtig im Arsch.
Dann hätte er praktisch den Dirk gemacht.
Ja, definitiv. Das ist richtig. Wobei ich da auch ehrlicherweise sagen muss, also bei den Lakers muss man jetzt mal abwarten, je nachdem, wann da AD und LeBron zurückkommen. Und wenn sie dann in der ersten Runde gegen die Nuggets rein müssen, vielleicht mit einem nicht hundertprozentig fitten LeBron oder nicht hundertprozentig fitten AD, müssen sie es tatsächlich auch erstmal gewinnen. Also ich glaube, das wäre auch kein so wirklich dankbares Los für die Lakers in der ersten Runde.
Ja, sicherlich. Aber vielleicht dann noch lieber die Nuggets als direkt die Clippers oder so nehmen zu müssen. Und dann gehen sie über 7 und haben ein bisschen Zeit, um sich einzuspielen, oder Sepp?
Ja, das brauchen die Lakers auf jeden Fall. Sieht im Moment ja noch nicht so gut aus, was den Verletztenstand angeht. Und es sind ja auch keine kleinen Verletzungen, ne? Achillessehne und gut, Enkel hat man eigentlich täglich als Basketballer, aber so wie LeBron da geschrien hat, hat man ja eigentlich selten schreien hören. Von daher, also den Lakers hilft jedes Spiel, ne? Und ich habe eben schon mal Championship-Erfahrungen angesprochen. Haben wir letztes Jahr in der Bubble gesehen, glaube ich, dass sie die Zeit ja auch gebraucht haben, sich da einzugrooven und dann läuft das. Also ich würde sogar bei einem direkten Duell in der ersten Runde, würde ich sagen, Lakers in 6.
Okay, dann lasst uns doch mal von dem einen Top-Team oder je nachdem Top-Team, ich sehe sie als Top-Team, ihr nicht so, im Westen zu einem anderen Top-Team im Osten kommen, und zwar zu den Milwaukee Bucks und da zur Vertragsverlängerung von Jrue Holiday. Der hat einen neuen, relativ hochdotierten Vertrag bekommen von den Bucks über 4 Jahre und $134 Millionen. 134 Millionen garantiert, also das ist das Minimum, was er bekommen wird. Das kann mit Incentives noch bis 160 Millionen nach oben gehen. Das ganze 4 Jahre, im letzten Jahr hat er eine Spieleroption. Er legt aktuell über die Saison 17,3 Punkte, 4,5 Rebounds, 5,4 Assists auf. Wie siehst du das, Marius? Also gute Verlängerung für die Bucks. Findest du zu viel bezahlt? Glaubst du, Holiday kann der zweitbeste oder vielleicht drittbeste Spieler von einem Championship-Team sein?
Ja, also ich glaube, der drittbeste Spieler kann er ohne Frage sein. Ich glaube auch, dass es für die Bucks ein Stück weit alternativlos war, ihm den Vertrag anzubieten. Die haben so viel für ihn getradet in der Offseason, ihn jetzt dann einfach ziehen zu lassen, da wären sie schon ziemlich blöd dagestanden. Ich habe trotzdem so ein bisschen gemischte Gefühle, weil es natürlich ein sehr, sehr großer Vertrag ist, weil auch Giannis und Middleton ja jetzt langfristig, wenn ich das richtig im Kopf habe, gebunden sind mit großen Verträgen. Für die Bucks ist jetzt klar, was das Team der nächsten 5 Jahre irgendwie gefühlt ist. Ne? Das sind die 3 und drumherum Rollenspieler. Das sind sicherlich 3 sehr, sehr gute Spieler, die auch gut zusammenpassen. Einen Giannis langfristig gebunden zu haben und dann noch so einen Point Guard wie Holiday neben ihn zu stellen, ist absolut klasse. Ich habe eher die Fragen bei Middleton und ob er halt der zweitbeste Spieler von einem Championship-Team sein kann. Wenn man da vielleicht bisschen eine andere Wahl getroffen hätte, dann wäre ich sicherlich noch ein Stück weit optimistischer für die Bucks. Nichtsdestotrotz, es war die richtige Entscheidung, Holiday zu bezahlen. Und jetzt müssen die 3 halt zeigen, dass sie auch noch mal 1-2 Schritte weitergehen können in den kommenden 2-3 Jahren.
Siehst du ähnlich, Sepp? Oder?
Sehe ich ähnlich. Ja, also ich habe gerade mal parallel Jrue Holiday Contract gegoogelt und da kam ein Take von Brian Windhorst, der ja sehr eng an LeBron ist. Und ein ähnliches Phänomen wie LeBron oder die Spieler um LeBron rum ist jetzt auch Jrue Holiday. Ne? Also Giannis wird Wes Adams, dem Owner der Bucks, gesagt haben, show me the money. Die haben Middleton gezahlt, die haben eine Menge abgegeben für Holiday. Und das war alternativlos. Das ist natürlich krass, was sich Jrue Holiday schon eingesteckt hat über seine Karriere. Ne? Der kommt ja schon von einem Vertrag, der, glaube ich, $150 Millionen wert war. Also der ist jetzt nahe an 300 Millionen. Auf der anderen Seite, wir wissen auch nicht, wie der Salary Cap steigt. Ne? Wenn man sich die TV-Rechte-Prognose anschaut für den nächsten großen Vertrag, den die NBA abschließen wird, kann es auch sein, dass es gar nicht mehr so ein großer Vertrag ist in den nächsten paar Jahren. Sieht natürlich heftig aus. Marius, ich bin dabei hier. Chris Middleton als Nummer 2 von einem Contender habe ich auch so meine Zweifel. Gerade nach der letzten Offseason. Ich meine, das eine Spiel dann, als Giannis verletzt war, hat er für die Bucks gewonnen. Aber ja, ist mir zu unkonstant bisher in den Playoffs. Die Bucks hatten auch noch nicht ganz so viele Playoffs-Runs. Ne? Also man sieht auch immer wieder, Giannis ist, glaube ich, selber erst 25, die Stars in der NBA. Auch Michael Jordan, LeBron James, die wenigsten gewinnen ihre Titel als Franchise-Player vor 25, 26, eher so an die 30 ran, wenn sie in ihre Primes gehen. Deswegen will ich das noch nicht abschreiben. Und man sieht auch immer wieder so große Verträge, sind auch nicht mehr untradebar. Ne? Also es geht jede Saison mindestens ein Superstar mit so einem Vertrag über den Laden. Jetzt im letzten Jahr Westbrook, Harden, Kyrie, wobei Kyrie war Free Agent, aber Westbrook und Harden sind wahrscheinlich gute Beispiele. Chris Paul, ne? Und von daher ganz klare Pflichtentscheidung für die Bucks.
Ja, definitiv. Sehe ich auch nicht anders. Und man muss auch sagen, also seit Holiday den Vertrag unterschrieben hat, im April, sind zwar nur 3 Spiele, aber im April alle drei Spiele gewonnen, 29 Punkte aufgelegt, 4,7 Rebounds, 8,7 Assists, dazu teilweise überragende Defense gespielt, die man von ihm eigentlich immer bekommt. Ich weiß nicht, wie kannst du vielleicht sogar ein bisschen besser beurteilen, Sepp, als ehemaliger relativ guter Basketballer in der NBA, wird sagen viele Spieler, dass Holiday eigentlich mit der beste Verteidiger ist, gegen den sie spielen müssen. Unter anderem KD hat das schon mehrfach in seinen Podcast gesagt. Wie siehst du das? Also würdest du da mitgehen? Oder wie siehst du ihn defensiv?
Ja, also erstmal kann ich mir das ganz gut erklären, dass er so gute Stats auflegt nach der Vertragsunterzeichnung, weil wenn man nochmal 150 Mille sicher hat, da geht es einem, glaube ich, ganz gut. dazu ist er nach meinen Augen einer, oder wenn nicht der beste Onboard-Verteidiger auf den kleinen Positionen. Gibt kaum einen, der sich so um die Blöcke kämpft, der jeden Wurf contestet, der den Gegner auch so gut in den Switch bringt. Ne? Switch hört sich immer relativ einfach an, aber gehört auch eine Vorbereitung dazu durch den ballführenden Spieler. Und von daher gibt es schon auch Gründe, warum er das Geld immer wieder bekommen hat. Ne? Mhm.
Ja, ich bin tatsächlich noch gespannt bei den Bucks, ob sie es dieses Jahr mit dem neuen Kader jetzt, der doch ein bisschen anders aussieht als die Jahre davor, und speziell mit Holiday halt auch ein anderes Element reinbekommen hat, noch als Ballhändler und ein bisschen Spielmacher, ob sie jetzt auch in den Playoffs mal ein bisschen mehr Ideen haben, ein bisschen kreativer sind, als einfach nur irgendwie Giannis den Ball zu geben und dann irgendwo gegen die Wand zu rennen. Das war ja relativ einfach in den letzten beiden Jahren, wie das verteidigt wurde von den Gegnern der Bucks in den Playoffs. Und da bin ich dieses Jahr mal gespannt. Also für mich sehen die Bucks dieses Jahr mit Holiday auf jeden Fall ein bisschen variabler aus als die Jahre davor.
Auf jeden Fall sehe ich genauso.
Keine Frage.
Sehe ich genauso.
Haben sie sich noch Tucker dazugeholt, hatten wir ja auch nach dessen Verpflichtungen schon drüber gesprochen. Die Variabilität, die sie da noch im Frontcourt jetzt haben, auch Giannis mal auf Center spielen können. Bucks sind absolut für mich zu den Contendern im Osten zu zählen.
Sind auch Bledsoe losgeworden, ne? Also der hat's ja auch in den Playoffs das ein oder andere Mal richtig verkackt für sie als eigentlich designierte Option Nummer 3, also Riesen-Update. Vielleicht im Nachhinein noch gar nicht so schlimm, dass sie Bogdanovic nicht bekommen haben im Sommer, ne? Das war ja auch eigentlich schon über die Bühne. Der hat jetzt in Atlanta nicht so performt nach der Vertragsverlängerung. Ja. Und zu viele Köche verderben dann auch irgendwann den Brei, ne?
Ja, sie haben halt ein bisschen das Problem dieses Jahr im Osten, wie auch andere Ostteams, dass sie irgendwann gegen die Brooklyn Nets ran müssen und an den Brooklyn Nets durch müssen. Und es bringt uns zu unserem nächsten Thema, und zwar die Rückkehr von Kevin Durant bei den Brooklyn Nets. Der ist wieder da, hat in seinem ersten Spiel beim Comeback direkt 17 Punkte aufgelegt, hat keinen Wurf daneben gesetzt, 100% seiner Würfe getroffen, sehr zur Freude seiner Mutter, die auch in der Halle war. The real MVP, absolut. Wie seht ihr das? Also jetzt ist KD wieder da, Harden ist mit irgendeiner Hamstring-Verletzung erstmal raus. Da hat man im ersten Moment gedacht, okay, wird nicht so schlimm sein, irgendwie ein bisschen verhärtet. Wird 2-3 Spiele als Vorsichtsmaßnahme raus sein und dann vielleicht wieder spielen. Jetzt ist es doch ein bisschen länger. Sieht ein bisschen komisch aus. Die Big Three von den Nets können sich wieder nicht einspielen. Wie siehst du das, Marius? Also glaubst du, dass das egal ist, dass sie dann passend zu den Playoffs das hinbekommen und alle drei fit auf dem Feld stehen und auch miteinander und mit dem Rest des Teams harmonieren?
Also irgendwie sieht's danach halt im Moment extrem aus. Es scheint den Nets total egal zu sein, wer gerade fit ist und wer spielen kann. Die gewinnen einfach Spiel nach Spiel. Letzte Nacht jetzt im Comeback von Durant mit 28 gegen die Pelicans gewonnen, gegen dein up-and-coming Youngster-Team da mal komplett aus der Halle gefegt. KD kommt zurück, wirft keinen einzigen Wurf daneben, sieht aus wie immer, total entspannt, knallt die Dreier über jeden drüber, hat schöne Pässe noch gespielt, hat Aldridge gut bedient. Der Kommentator von den Nets ist auch in dem Spiel immer wieder drauf eingegangen, wie viele unterschiedliche Spieler da aktuell spielen. Also die hatten allein im ersten Viertel schon 10 Spieler eingesetzt und da war Durant noch gar nicht mit dabei, der kam dann erst im zweiten Viertel dazu. Die haben eine unfassbare Flexibilität in ihrem Kader. Also die haben wirklich von 1 bis 15 Spieler, die alle spielen können, die alle jederzeit in auch ein Playoff-Game reinkommen können. Und das ist einfach eine wahnsinnige Situation, in denen die Nets da aktuell stecken. Und Harden ist jetzt raus, okay, dann spielen jetzt Kyrie und KD halt ein bisschen zusammen. Das war ja sowieso mal die Idee. Dann kommt Harden irgendwann wieder zurück. Für mich wirken die Nets gerade fast und nicht zu stoppen. Die machen alles irgendwie richtig. Griffin kommt rein, hatte einen absoluten Highlight-Dunk vergangene Nacht, hat Lonzo Ball ist da komplett aus dem Weg gegangen, um da bloß nicht auf dem Poster zu landen, hat dann noch einen Dreier getroffen vom Hallenlogo zum Ende des ersten oder zweiten Viertels. Aldridge über 20 Punkte aufgelegt, dunkt auch wie er möchte, hat Zion 2-3 Mal geblockt in dem Spiel. Also gefühlt läuft gerade alles richtig für Brooklyn. Als Nets-Fan kann man vielleicht nur hoffen, dass das nicht zu früh kommt und dass sie dann auch tatsächlich in den Playoffs ihren besten Basketball spielen.
Mhm. Ja, also finde ich auch interessant. Ich meine, das Gute ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen, dass KD so lange raus war, weil das ist wahrscheinlich der Spieler von den dreien, den du einfach reinwerfen kannst. Dem gibst du einen Ball und der haut dir halt einfach 100% seine Würfe rein. Spannend wird es natürlich dann trotzdem, also es haben ja im Vorfeld auch viele gesagt, dass zwei von diesen Superstars zusammen gar kein Problem sein werden. Drei haben viele als größeres Problem gesehen, wobei in der Zeit, wo sie zu dritt gespielt haben, hat man ja auch gesehen, so ein bisschen wie es läuft. KD im Endeffekt die erste Scoring-Option, Kyrie so ein bisschen die zweite und Harden derjenige, der dann wirklich das Spiel organisiert und die Leute und die Defense sich so hinstellt, wie er sie haben will. Und ja, ich meine, Blake Griffin und Aldridge, die haben gefühlt die komplette Liga einmal verarscht und allen vorgegaukelt, dass sie kaum noch laufen können. Jetzt kommen sie in ihren zweiten oder dritten Frühling bei den Nets. Das ist schon faszinierend anzugucken. Das haben, glaube ich, die wenigsten so erwartet. Oder wie sieht's bei dir aus, Sepp? Hast du gedacht, dass die beiden so abliefern?
Ich glaube, da hatten wir im letzten Podcast auch schon drüber gesprochen und ich habe beide Signings gut gefeiert. Also es hängt natürlich auch immer viel mit Situation und Motivation zusammen, ne? Das Leistungsvermögen von einem Spieler, und das waren beides mehrfache All-Stars und das waren teilweise auch Franchise-Spieler. Und klar läuft man auch gerne mal wieder zurück in die Defense, wenn da drei Leute neben dir stehen, die alle MVP-Format haben, ne? Ich glaube auch, dass man gar nicht zu viel Qualität im Kader haben kann. Schaut man sich die letzten Dynastien an, Warriors, Spurs, Bulls, waren das alles Teams, die mindestens drei Spieler im Kader hatten, die woanders der absolute Superstar gewesen wären. Ne? Von daher, die Nets sind mit Abstand, Marius hat es gesagt, das tiefste und flexibelste Spiel, der Team der Liga. Und die einzige Frage, die sich mir stellt, wie viele Spiele kriegen sie noch mit den drei Topstars hin? Weil wer am Ende den Wurf nimmt, ne, wer die Aktionen macht, das ist natürlich schon ein Thema, was man dann vorher mal in einer Realsituation simuliert haben sollte.
Das Problem ist, dass sie das nicht simulieren können, weil wenn alle drei auf dem Feld stehen, dann blasen sie die Mannschaften wahrscheinlich aktuell mit 40 Punkten weg. Und dann ist total egal, wer am Ende den Game-Winning-Shot nimmt, weil es den gar nicht braucht. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Gedankenspiel von Steve Nash da. Vielleicht mal eine andere Frage, weil wir in den letzten Wochen ja auch so ein bisschen drüber gesprochen haben. Wen schaut ihr euch gerne an? Wen schaut ihr gerne vielleicht im League Pass? Welche Teams sind da cool zu sehen? Hatten ja schon einige Mannschaften dabei. Die Jazz waren lange immer vorne mit dabei mit ihrem Team Basketball. Die Hornets haben immer wieder Bock gemacht mit LaMelo Ball. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich heute Morgen auf der Couch saß und dieses Netzspiel angeschaut habe und ich bis zum Ende dran geblieben bin, obwohl die eben, wie gesagt, mit knapp 30 Punkten gewonnen haben, wo ich gestehen muss, dass ich das sonst, gerade wenn man es im Real Life schaut, nicht immer dann bis zum Ende durchziehe, wenn das so ein krasser Blowout ist. Aber die spielen einfach einen Basketball, bei dem ich schon sagen muss, dass hat man jetzt nicht so häufig gesehen. Schaut euch gerne mal auf Instagram die Highlights an. Es gab das ein oder andere Play, wo wirklich jeder den Ball berührt hat, bevor er dann in den Korb ging. Der lief so schön durch die Gegend. Und wenn sie mal nicht kombiniert haben, dann hat Kyrie einfach den Ball genommen und hat entweder einen Highlight-Dunk rausgehauen, tatsächlich, oder Steven Adams im Dribbling komplett vernascht. Also für mich sind die Nets aktuell das Team, wenig überraschend vielleicht, dass man absolut sehen muss, egal gegen wen sie spielen.
Ja, also sie spielen auf jeden Fall einen tollen Basketball. Und es kommt wahrscheinlich raus, wenn man einen ehemaligen zweifachen MVP, absolut genialen Offensivspieler als Head Coach und noch ein offensives Genie wie Mike D'Antoni daneben stellt. Also ich glaube, man kann die Leistung von den Coaches da vielleicht auch muss man auf jeden Fall sehr, sehr hoch einordnen, weil die schaffen es tatsächlich da eine Truppe, die eigentlich noch nie wirklich zusammengespielt hat. Man muss ja auch mal sehen, außerhalb von den Big Three sind es ja auch alle Spieler, die vorher nie zusammengespielt haben. Da kommt Blake Griffin dazu, da kommt Aldridge dazu, Bruce Brown, der nicht so wahnsinnig viel gespielt hat, Claxton und so, die haben ja alle nicht wirklich miteinander gespielt. Und das fällt null auf, so wie du es vorhin gesagt hast, Marius. Es ist egal, wer da zusammenspielt. Das funktioniert. Die lassen den Ball laufen, haben freie Würfe. Die einzigen, die vielleicht noch so von der vom System her irgendwo mithalten können, sind so ein bisschen die Utah Jazz, die da so ein bisschen ähnlich spielen, so ein bisschen Spurs Basketball, die auch irgendwie den Ball laufen lassen und wirklich den Extrapass spielen zum freien Mann. Aber ansonsten würde ich da auch mitgehen und sagen, okay, bei den Netz hast du halt noch das eine oder andere Highlight mit dazu von einem der Superstars. Von dem her auf jeden Fall, wenn die im League Pass zu einer menschlichen, halbwegs menschlichen Uhrzeit aufpoppen, kann man sich die auf jeden Fall angucken, ja, definitiv. Siehst du vermutlich ähnlich, Sepp, oder?
Ja, ist zum Anschauen auch im Moment mein Lieblingsteam, muss ich sagen. Muss natürlich immer noch so ein bisschen die blaue Brille mal mit ins Spiel bringen, ne? Was Luka Doncic bei den Mavs fabriziert. Ich hatte auch im Kollegen-Freundeskreis öfter mal die Diskussion, kommen die Mavs überhaupt in die Playoffs? Und ja, Kader überhaupt nicht verstärkt. Was sie dann gerade im Westen wieder abreißen, ohne große Verstärkung, finde ich, ist auch bemerkenswert. Ne? Und gerade, weil man ja häufig vergisst, wie jung Luka Doncic noch ist. Aber klar, Nets, einfach überragend. Ich sehe sie noch ein bisschen labiler als die Bucks oder die Sixers, wenn es in die Playoffs geht. In der Regular Season, gerade im Osten, ist schnell immer alles schön. Aber Potenzial haben die mit Abstand am meisten und auch mehr als die Lakers.
Ja. Dann lasst uns doch zum Abschluss mal noch zu einem anderen Thema kommen, und zwar zu einem ehemaligen NBA-Champion von den Boston Celtics, und zwar Paul Pierce. Der hat seinen Job bei ESPN verloren, seinen Expertenjob, weil er ein Video auf Instagram gepostet hat, wo er leicht angetrunken mit leicht bekleideten Mädels irgendwie feiern war. Das Ganze natürlich ohne Maske oder sonst irgendwas, hat damit gegen die Corona-Auflagen von ESPN verstoßen und wurde dann gekickt. Was haltet ihr davon, Marius, deine Einschätzung? Zu hart oder einfach nur konsequent und richtig? Endlich mal durchgegriffen.
Das ist auf jeden Fall konsequent und richtig. Und wahrscheinlich hat sich ESPN ein bisschen gefreut, dass sie ihn jetzt wieder losgeworden sind. Ne? Also die Takes waren jetzt auch nicht immer so on point, die er da rausgehauen hat.
Zitat Wingman.
Genau, was ist groß vielleicht zu erwarten von einer ehemaligen Celtics-Legende, da vielleicht nochmal so ein paar Shots feiert Richtung Boston. Finde ich jetzt nicht so schade, dass man Paul Pierce in Zukunft vielleicht ein bisschen weniger dann im Fernsehen erleben wird.
Ja, ist schon auch schön, wenn man da sieht, okay, wahrscheinlich vorher noch die Kinder mit den Kindern irgendwie Disney-Programm geguckt, danach ESPN und Paul Pierce. Es passt natürlich auch nicht so ganz zur Corporate Identity von Disney-Konzern. Vielleicht war das auch ein Mitgrund. Siehst du ähnlich, Sepp, vermutlich, oder?
Ja, sehe ich ähnlich, ja. Auch wie Shaq reagiert hat in der TNT-Live-Sendung, war ja auch nice. Also er konnte Paul Pierce auch kaum aussprechen, ohne sich einen abzureißen. Und ja, ich meine, wer das Video gesehen hat, der weiß, dass die Jungs gerne mal eine gute Zeit hatten und auch das haben und anscheinend auch weiter in ihre Karriere. Und ich meine, also Paul Pierce hat danach, glaube ich, auch noch ein kurzes Video gepostet auf Twitter, als er gefeuert wurde, und hat gesagt, big things coming my way, und ich glaube, die haben ja relativ wenig Sorgen, ne? Also der hat seine 250 Millionen verdient.
Jo.
Und
er hat dann direkt Big Things, hat er direkt ein Angebot von einer Pornoseite bekommen, ne? Irgendwie
ja.
über 250.000 Dollar Jahressalär. Also von dem her, Geld ist da, glaube ich, kein Thema. Das kann man festhalten.
Nee.
Was ich halt krass finde, ist, dass das überhaupt noch passieren kann. Ne? Also eigentlich mittlerweile sollte doch jeder so ein bisschen Instagram kapiert haben, was live bedeutet, dass das halt live ist und so. Aber bei Paul Pierce scheint das so ein bisschen anders zu laufen. Ich weiß nicht, ob ihr das Meme kennt, wo er mit den zwei Handys irgendwie so dasteht und auch leicht überfordert wirkt. Vielleicht hat das ja mit der Technik einfach nicht so.
Das kann sein, ja. Also auf jeden Fall war sich der Tragweite, glaube ich, nicht bewusst, ne?
Ja. Wen würdet ihr euch denn als Nachfolger wünschen? Ist ja jetzt ein Expertenplatz frei bei ESPN? Irgendein recently retired Spieler, den ihr da gerne sehen würdet? Ich hatte direkt an Carter gedacht. Vince Carter hatten sie schon ein paar Mal irgendwie so direkt nach Karriereende auch Gerüchte zugemacht, dass er da so in die Richtung TV auch gehen möchte. Das wäre, denke ich, ein ganz unterhaltsamer Studiogast, oder?
Ich habe ihn auch schon mal irgendwo jetzt in einem Interview gehört. Da sagte nämlich ein Spieler, yo, VC, what's happening? Ach so, ja, genau, Gallinari, genau.
Yeah.
Also der ist irgendwo schon im Media untergekommen, war ja auch ein geborener Entertainer. Ne? Also,
yeah.
Um nochmal Richtung Celtics Hate zu kommen, Pierce ist ja schon der zweite, der es überhaupt nicht geschafft hat, ne? Garnett's Corner oder wie das Format hieß, ist ja auch krachend gescheitert. Ja, weil das war halt noch das letzte Real Championship Team, ne? Also die Jungs haben halt schon noch ein bisschen Street Credibility mitgebracht. Und ja. Das ist dann doch im Disney Imperium anscheinend noch nicht so beliebt.
Ja, gut. Jungs, dann war's das für diese Woche. Mir hat's Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
Danke euch, Jungs. Ciao.
Haut rein. Ciao, ciao.